Ja, Frau Professor Weiß, vielen Dank für diesen Vortrag, in dem Sie zunächst den Bogen von den Rechten von Toten zu den Menschenrechten geschlagen haben und dann vor allem gezeigt haben, wie die Rechte von Toten instrumentalisiert werden, um die Rechte von Lebenden durchzusetzen, die mit denen eigentlich gar nicht viel zu tun haben. Wir haben ja daher eigentlich mehrere Ebenen, auf der wir die Diskussion führen können. Und ich darf Sie einladen, Fragen zu stellen. Wir haben Zeit genug, Frau Professor Weiß, noch um Ergänzungen und Erläuterungen weiterer Art zu bitten. Naja, dann stelle ich die erste, damit die dümmste schon einmal gestellt ist und sich jeder andere dann gleich traut. Darf ich noch einmal fragen nach dem Stellenwert, den diese Rechte der Toten Ihrer Ansicht nach in dieser Thematik eigentlich haben? Sind sie nur Instrumente, nur Pfänder in einer Auseinandersetzung, die auf einer ganz anderen Ebene liegt? Oder haben Sie, weil Sie doch so stark emotional auch belastet sind, Auswirkungen auf den Umgang mit diesen ganz anders gelagerten Rechten, in denen es zunächst nur um Macht geht und nicht um den Respekt der Totenruhe?
Ja. Die Frage ist nicht so dumm. Vielleicht gehe ich aus erst vom 1948 und in dieser Version, wie ich sie hier vorgestellt habe, habe ich gar nicht in Frage gestellt, was die Briten hier überhaupt bezwecken, sondern ich habe ihre Stimme als ihre Stimme sozusagen gelassen und lassen in dem Sinne, dass die Kommission als auch alle diplomatischen Vertretungen immer im Namen der Toten und ihren Ehren argumentierten. Und argumentierten auch mit den Rechten der Angehörigen, der durchaus Menschenrechten sind. Das ist das Recht auf Familie, das ist verankert in Menschenrechten. Man kann oder man muss wahrscheinlich, wenn man das kritischer betrachten möchte, fragen, 1948 und die folgenden Jahre, die meisten Konflikte tauchen erst in den 50er, das ist jetzt über 30 Jahre danach. Handelt es sich immer noch, wenn man so will, überhaupt um irgendwelchen Sentimenten, die aus dem Bereich kommen? Handelt es sich überhaupt in irgendwelcher Weise noch um die Verwandten, um das Recht auf Familie, oder handelt es sich um was anderes? Und ich denke, dass ich auf meine Art mit dem Rolls-Royce, einem Union Jack, sozusagen ganz mindestens ein gewisses Zweifel einpflanzen wollte, um zu sagen, es handelt sich, wenn auch nicht um territorialen Ansprüchen im rechten Sinne, das hat Britannien nicht, aber um irgendetwas, was, wenn ich sage, Israel simuliert Souveränität, dann simuliert Britannien auch irgendwas. Und gerade dort, in einem Friedhof, was da liegt, wo Britannien im Grunde mal sozusagen als die Mandatregierung gewirkt hat. Insofern war es, wenn man so will, die Erweiterung Britanniens und daraus musste sie oder wollte und musste sie sozusagen sich zurückziehen. Insofern finde ich diese Fragezeichen, die Sie jetzt gestellt haben, sehr berechtigt. Um zu sagen, mit den Rechten der Toten spielen, wenn man so will, allen auf unterschiedlichen Wegen. Es handelt sich bei den Israelis klar um Souveränität, das ist ganz klar, aber bei den anderen gibt es andere Interessen, die auch nicht so nah sind an den Rechten der Toten oder nicht direkt mit den Toten in diesem Sinne zu tun haben. Und es handelt sich bestimmt auch um religiöse Sentimenten, die ich in ihrer Vielfalt hier kurz angesprochen habe. Es ist nicht nur die Frage, sagen wir, das Entsetzen über die Zeremonie gründet nicht nur darauf, dass Israel etwas tut, ohne Recht zu haben, sondern, und dann gerade dieses Erstaunen wegen Psalm und so, rührt auf die Frage, es ist ein heiliger Ort, aber heilig sozusagen in welchem Sinne? Es ist eventuell auch ein christlicher Ort, in diesem selbstverständlich unterschwellig. Insofern kommen auch andere Aspekte noch hinzu, die jenseits von Respekt vor der Toten liegen.
Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Vertiefung, weil wir eigentlich schon in den letzten Gerald Sturz-Vorlesungen zur Geschichte der Menschenrechte und Demokratie, vor allem in den letzten beiden, gesehen haben, wie eben Rechte auch politisch instrumentalisiert werden können, ja vielleicht überhaupt nur durchgesetzt worden sind, weil sie politisch instrumentalisiert werden konnten. Also das passt eigentlich ganz gut in einen Rahmen, den wir schon wiederholt angesprochen haben, aber ich hoffe jetzt, dass sich auch aus dem Publikum Wortmeldungen ergeben. Bitte, Frau Uhl.
Vielen Dank für den Vortrag. Was mich am meisten als Neuigkeit gewundert hat, ist, Sie haben erwähnt, dieses nicht ehrenvolle Begraben von muslimischen Soldaten und anderen Soldaten des Kontinents. Und gerade dieser Ort und Soldatenfriedhöfe insgesamt ja auch unter besonderem Schutz stehen, wenn wir an den Staatsvertrag zum Beispiel denken, geben wir auch das Versprechen, der Soldat lässt zwar sein Leben für den Staat, aber gewissermaßen es gebührt ihm und in dem Fall ja auch seinem Namen gewissermaßen immer während des Ehrenvolles gedenken. Meine Frage ist, gibt es irgendwelche Debatten um diese Verweigerung, könnte man sagen, dieses ehrenvollen Gedenkens für bestimmte Gruppen von Soldaten oder ist hier noch keine Debatte erfolgt?
Ich bedanke mich sehr für diese Frage und zwar, ich würde sagen, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob man von Verweigerung sprechen kann. Es gab Bedingungen vor Ort, die dazu vor Ort auch geführt hatten, und zwar Verbot von Umbeten. Heißt das
Umbeten?
Umbeten. Verbot von Umbeten, denn man muss sagen, dass all die, die in Jerusalem begraben waren, außer diese 270, die gleich in Mount Scopus begraben waren, die musste man alle umbeten. Und umbeten ist nicht erlaubt in allen Religionen und insofern lag es zum einen an diesen Umbeten und es lag auch an diesen, Entschuldigung, Einäschern, die wiederum für die Sikhs sozusagen vorgesehen ist und das war nicht im Einklang zu bringen mit den Vorschriften für den Scopus-Bär. Insofern, man kann gar nicht hier, außer bei den ägyptischen Korps, um Intention sprechen. Es handelte sich um eine Intention, es waren unglückliche Zufälle. Und diese unglücklichen Zufälle waren längst vergessen, wenn man so wie bei Thomas Wickeli jetzt stellvertretend für die anderen. Das heißt vergessen, dass man im Imperium durchaus hierarchisierten. Und dass die Muslimen im Grunde, und bei den Ägyptern ist das eigentlich besonders auffallend, dass sie nicht die gleichen oder nicht im gleichen Umfang sozusagen an diesen Rechten beteiligen können. Das Erstaunliche, und dazu habe ich noch keine Erklärung, da musste ich mehr forschen, aber das haben Sie auch selber gesehen, ist die eine Reihe von gefallenen deutschen und türkischen Gefallenen. 16 deutschen Grabsteine und 3 türkischen Grabsteine. Und insofern bei den Türken wirklich die einzigen 3 Muslimen unter 2500 Gefallenen. Wie das zustande kommt, da musste ich noch weiter nachhaken. Aber
bitte, Gerald Sturz.
Ja, ich möchte nur zunächst mich ganz herzlich bedanken für Ihre so freundlichen Worte, die Sie auch zu Beginn Ihrer Vorlesung gesagt haben und möchte vor allem Ihnen danken, dass Sie überhaupt zu dieser Vorlesung wieder nach Wien gekommen sind, das mich wirklich sehr, sehr gefreut hat. Nun habe ich sehr viel gelernt, ich kann Kenntnissen zu dem heutigen Thema ja gar nichts beitragen. Ich hätte ganz gerne noch eine Informationsfrage, eine technische Frage gestellt, die ja sehr viel von der Konfrontation und zwischen israelischen einerseits und britischen Interessen andererseits die Rede gewesen, wie eigentlich die anderen Staaten des Commonwealth aktiv oder auch nicht aktiv beteiligt waren, wurden sie sozusagen mehr oder weniger von den britischen Vertretungen mitvertreten. Ich hätte auch eine Frage nach der Commonwealth War Graves Commission. Ich habe keine Ahnung, wem diese Commonwealth War Graves Commission sozusagen verantwortlich war oder wer der Auftraggeber gewesen ist. Also das ist jetzt eine Frage, die sich nach der Organisation innerhalb des Commonwealth richtet. Ich weiß es einfach nicht.
Vielen Dank, und zwar für beiden Fragen. Und die erste Frage betrifft die Dominions.
Ja.
Ich würde fast dazu tendieren, von allen Akten, die ich bis jetzt gesehen habe, nun habe ich die Akten in Australien noch nicht gesehen, aber die Akten, die ich in London, in New York gesehen habe, von allen Akten, die ich gesehen habe, würde ich fast sagen, dass ohne der Druck von den Dominions Großbritannien sich damit zufriedengestellt hätte gar nicht so weit involviert. Das heißt, der Druck kam ganz stark von Australien und New Zealand und mit der Erwartung, Großbritannien soll endlich was tun. Und zwar, weil es in der Tat ein konstitutiveres Element in dem eigenen Nationalismus darstellt und man es sich zu Hause nicht vertreten konnte. Und ich denke, schwer vertretbar war auch sozusagen aus der Distanz. Denn wenn man sich anschaut, in den 20er und 30er Jahren, solange es noch möglich war, gab es Pilgern aus Australien. Es war sehr, sehr kompliziert, aber die sind in der Tat gekommen. Es war eine sehr berühmte Reise, die hat Ende der 20er stattgefunden, wo Angehörigen durch Palästina, und Gallipoli und dann bis nach Europa sozusagen den ganzen Tour gemacht hatten. In einem eigenen Nationalkultur war es sehr stark verankert. Und der Druck kam sehr stark von den Dominions, worauf Großbritannien dann involvierte, als die Dominions gesagt hatten, wenn Großbritannien nichts tut, werden sie sozusagen alleine anfangen. Und erst dann wurde sozusagen reagiert. Die andere Frage im Hinblick auf den Commission. Die Commission ist 1917 per Gesetz sozusagen anerkannt wurde, als der, wenn das die Frage ist, als die Organisation, die zuständig ist für alle Militärfriedhöfe des Commonwealths weltweit. Und insofern war es einer Friedhof unter allen, aber in allen Unterlagen steht, es war sozusagen der frustrierendste Friedhof, mit dem sich sozusagen die Organisation um den sich die Organisation zu kümmern hatte. Das wird in den internen Briefwechsel immer als enorm frustrierender, sozusagen in einer Enklave, eine sehr ungewöhnliche Situation.
Danke. Haben die Umstände, die Sie bis in die 1970er Jahre geschildert haben, noch Relevanz heute oder ist das ein abgeschlossenes Kapitel der Geschichte?
Was wäre relevant aus der ganzen Geschichte, wenn man so will, aus dieser ganzen Geschichte? Gezielt die Frage vom Friedhof ist ab 67 nicht mehr, wenn man so will, nicht mehr relevant. Nicht mehr relevant in dem Sinne, dass das, was wir hier sehen, ist 1958. Das ist 1958. Es heißt mitten in der Zeit, die ich beschreibe. Wenn wer heute den Ort besichtigt, dann ist der Zustand des Militärfriedhofs auf dem Skopusberg, wie allen anderen übrigens 22 Militärfriedhöfe des Commonwealths in Palästina, bestens sozusagen. Das heißt, zur Zeit oder seit 67 besteht überhaupt keine Spannung diesbezüglich. Was aber doch immer noch relevant oder äußerst relevant ist, ist natürlich das Dorf Isawiya, das palästinensische Dorf, das angrenzt an den Militärfriedhof. Und was relevant ist und relevant bleibt, ist natürlich der Status von Jerusalem. Und insofern ist die Enklave, wo die angesiedelt ist, stellvertretend für die Frage von Jerusalem. Und man könnte sagen, dass sie entlang oder in diesem winzigen Gebiet sammeln sich fast alle relevanten Aspekte, die mit Jerusalem zusammenhängen. Und dann kann ich sogar eine kleine Anekdote erzählen. Aber an meiner Universität hat eine Tagung stattgefunden letztes Jahr und im Mount Scopus, und die Gäste sind untergebracht in einem Hotel 500 Meter weiter, sehr nah übrigens an dem Militärfriedhof, 500 Meter weiter, das hieß früher Hyatt, heißt heute dann Hotel. Da haben die Gäste plötzlich gesagt, wenn das Hotel sozusagen außerhalb der anerkannten Grenzen von 181.2 sozusagen nicht im westlichen Teil liegt, würden sie dort nicht übernachten. Und damit musste die Organisation der Konferenz sozusagen die Gäste anderswo unterbringen, nur um zu sagen, dass es immer, wenn man so will, immer noch ein vermintes Feld politisch ist, aber nicht gerade im Hinblick auf diesen Feld.
Frau Professor Sachse, bitte.
Ja, auch erstmal vielen Dank für diesen Vortrag. Ich war gerade vor allem in wenigen Tagen in Jerusalem und dort allerdings nicht. Du hast ja jetzt eine einerseits lange Geschichte aufgemacht über diesen Friedhof und dann eine zeitliche, dann sehr konzentrierte auf die Jahre 48 bis in die Mitte der 50er Jahre hinein. Im Kontext jetzt der Vorlesung hier, der Sturzvorlesung zur Geschichte der Menschenrechte, würde ich jetzt doch nochmal, das geht ein bisschen auf Ihre Frage, knüpft an Ihre Frage nochmal an, oder vielleicht ist es auch eine Wiederholung, dich bitten nochmal klarer, oder die Frage, ob man nochmal klarer sagen kann, wann in dieser Geschichte dieses Friedhofes tatsächlich menschenrechtliche Argumente eine Rolle spielen. Zu welchen Zeitpunkten. Also es war ja mehr eine Geschichte von Souveränität und der Frage, wem gehört dieser Fleck und was wird, wer setzt sich da durch, wer den Zugang zu diesem Friedhof regelt. Also man kann es sicherlich als eine Geschichte territorialer Rechte und Ansprüche und Souveränitäten erzählen, das ist auf jeden Fall möglich und schwierig genug. Aber wann in dieser langen Geschichte spielen werden Menschenrechte als Argument eingesetzt?
Ja. Okay, dann würde ich die Frage beantworten, aber anders stellen, um zu sagen, der israelische Teil der Enklave hat drei Teile. Ein Teil ist in dem Aufsatz, den Sie wahrscheinlich gelesen haben. Da gehören sozusagen alle Instituten, die israelisch sind. Das hat niemand, mehr oder weniger hat niemand widersprochen. Es ist die Universität, die Bibliothek, ein Krankenhaus, die Kulturinstituten der Stadt und der Stadt auch. Ja. Es gibt der Friedhof und es gibt das Dorf Isawiya. Das sind drei, das sind, wie sollte man sagen, Entities. Und ich würde sagen, jede Entity steht für ein anderes Prinzip da. Oder man konnte jede Entity hat was mit Rechten zu tun, mit unterschiedlichen Rechten, die in der Diskussion aufgebracht werden und zu der Diskussion gehören. Und am engsten zur Frage von Menschenrechten ist natürlich das Dorf Isawiya. Da geht es pur um Menschenrechten. um die Frage von Rechten von 1000, ich gehe jetzt nicht in Details, um 1000 Palästinensern, die im Krieg erstmal den Ort verlassen haben, die dann aber denen erlaubt wurde, zurückzukehren, eine absolute Ausnahme, sowas gab es selten, die dann in diesem Niemandsland leben, de facto unter israelischer Kontrolle, ohne jegliche Staatsbürgerschaft, weder israelischen noch transjordanischen noch sonst was, auch sozusagen ohne Rechten, ohne formelle Rechten, von der UNO geschützt, ziemlich uneffektiv eigentlich. Wenn man das studiert, diesen 1000 Menschen, und ich bin sowieso dafür, dass man alles im Kleinen studiert, das wäre ja aber mein Ansatz, da muss man nicht jeder dazu gewinnen. Wenn man diesen 1000 Leute anschaut, in der Zeit zwischen 48 und 67, kann man da zeigen, was für Praktiken sich entwickelt hatten, im Hinblick auf die Palästinenser, die dann nach 67 generell gültig wurden in den besetzten Gebieten. Denn eigentlich bis 67 gab es sowas Ähnliches nicht. Entweder waren Palästinenser in Jordanien oder wo sie sonst waren, auch übrigens ohne Rechte, oder sie waren in Israel als Israelis. Und über ihr Status kann man auch debattieren und diskutieren, was das ist, Bürger zweiter Klasse zu sein. Aber diese 1000 Leute, die weder Israelis sind, noch sonst was sind, unter einem UN, aber doch unter israelischer Kontrolle, das ist Menschenrechten pur, wenn man das sozusagen als pures Beispiel haben möchte. Am gleichen Ort, 100 Meter weiter, 200 Meter weiter, gibt es einen Friedhof. Und der Friedhof ist sozusagen die 1000 Palästinenser würden heute die Weltöffentlichkeit interessieren, aber damals niemand. Aber ein Militärfriedhof, wenn man so will, jetzt zugespitzt, 2500 Gräber, die zufälligerweise von Gefallenen des Commonwealth sind, das hat mehr Gewicht im internationalen Spiel. Und da wird argumentiert, nicht mit Menschenrechten, sondern mit Rechten von Toten, sozusagen mit Genfer Konvention. Und in Genfer Konvention drin sind die Vorstellungen von Menschenrechten drin, denn das ist das Recht auf Familie, das gehört mit zu Menschenrechten. Und das wird durch die Genfer Konvention geschützt, denn im Grunde all das, was den Gefallenen zusteht, steht nicht den Gefallenen zu. Ob das für den Gefallenen einen Unterschied macht, das wissen wir nicht, das möchten wir nicht debattieren. Aber es macht einen großen Unterschied zu ihren Familien. Und es ist das Recht ihren Angehörigen. Und dieses Recht ihrer Angehörigen ist verankert in der Genfer Konvention, in dem Schutz von, insofern vermittelt, nicht direkt. Und das ist die Diskussion in all den 19 Jahren. Denn die Debatten hörten nicht auf mit den Zeremonien. Wie ich gesagt hatte, die Debatten gingen weiter bis in die 60er. Und kurz vor 67 war man sich endlich einig, wer soll der Gärtner sein? Oder vier Gärtner. Und von welchen Seiten die kommen sollen, wo sie übernachten sollen und welche Nationalität. Das ging ungefähr 6 bis 7 Jahren, die Frage der Gärtner. Übrigens war ich neulich da, um mich kurz vor dem Vortrag wieder zu vergewissern, wie der Ort aussieht. Zurzeit sind das Palästinenser, die Gärtner. Aber in den 60er war Israel nicht einverstanden, dass es Araber sind. Und die Briten waren natürlich nicht einverstanden, dass es Israelis sind. Insofern gibt es keinen Moment, sondern als Prinzip gilt das für die ganze Zeit. Und der dritte Teil, und das ist der Teil, da geht es, würde ich sagen, schlicht und gut um Eigentumsrechten. Und zwar um Cultural Property im wahrsten Sinne. Es heißt um die Rechte Israel, sein Universität, Nationalbibliothek, die einzige Nationalbibliothek, das heißt die einzige Bibliothek, wenn man so will, überhaupt, denn die Hebräische Universität war die erste und die einzige Universität damals. Und da wird es mit anderen Rechten argumentiert. Und mein Argument wäre, an diesem kleinen Ort, an diese Anomalie, mit diesen drei Teilen, laufen parallel unterschiedlichen Argumenten von Rechten. Und die stellen sozusagen zusammen der ganzen Anspruch. Und immer situativ, je nach Höhepunkte und Situationen. Und an manchen Momenten wird gerade der eine Teil ruhig, da wird im anderen Teil plötzlich etwas ganz akut. Alles zur gleichen Zeit. Da gibt es auch historischen Rechten, Eigentumsrechten, die Liste ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob es damit beantwortet ist, aber.
Martina Steher, bitte.
Also ich finde es sehr schön, wie sich genau an diesem Ort einfach diese Genfer Konvention, dann natürlich auch territoriale Ansprüche und auch, ich finde, der Fokusberg als symbolischer Ort hier treffen. Und mich würde interessieren, es gibt ja noch andere British War Cemeteries in dieser Region, da muss man weiter sitzen. Es gibt einen in Gaza. In Gaza?
Ja, natürlich.
Es gibt einen in Jericho. Waren dort die Bemühungen der Briten ebenso, haben sie da ebenso insistiert? Oder war der Umgang dort mit Ägypten vor 67 oder dann mit Jordanien vor 67, war der ebenso konfliktgeladen wie der mit Israel am Skopusberg? Oder ging es da relativ easy? Oder?
Ich finde die Frage nach dem Friedhof, sowieso denke ich mir die ganze Zeit, denn in Gaza würde ich am liebsten auch studieren. Wie läuft das sozusagen? Und wie läuft das auch heute? Das weiß ich eigentlich nicht. Aber Konflikt in dem Sinne gab es nur hier. Und auch nur im Skopusberg, denn alles in allem, und das steht auch in den ganzen Dokumenten, sozusagen wurde permanent von der Kommission gesagt, Israel kooperiert in allen anderen Orten vorzüglich. Insofern, es war nicht so, dass prinzipiell Konflikte stattgefunden haben, sondern es lag wirklich an diesem speziellen Ort und an dieser speziellen Situation, dass das Hebel wurde für andere Ansprüche. Ich finde die Frage über den, ich finde die Frage nach dem sonstigen, symbolischen Aspekten sehr wichtig. Und sie gilt, denke ich, für alles. Die gilt auch für den jordanischen Teil der Enklave zu Augusta Victoria. Da ließe sich eine andere Geschichte erzählen, aber die Heiligkeit ist, wenn man so will, überall vertreten in dieser Geschichte.
Gibt es noch Fragen oder Kommentare? Die letzten beiden Antworten waren freilich sehr bitte.
Ich bin ein Neugier, ich kenne den Friedhof überhaupt nicht. Wie ist es heute? Kann man sagen, gibt es da jetzt Busladungen voll Australier oder voll Neuseeländer, die da jetzt noch hinfahren? Oder ist das in Wirklichkeit ein Thema, das so auch die ehemaligen Dominions nicht mehr interessiert, weil es historisch ist? Also wenn Sie jetzt da sind, kommen da noch Leute, die sich das anschauen, oder ist das inzwischen?
Ich kann es nur impressionistisch beantworten, denn der Weg zu meinem Campus führt sozusagen den Friedhof entlang. Da sehe ich vor allem die Gärtner. Aber es liegt 100 Jahre zurück und natürlich einmal im Jahr, und das muss ich demnächst mal probieren, in dem Ansatz zu kommen. Ich bin sicher, dass es eine offizielle Zeremonie gibt, jährlich. Darüber bin ich sicher. Aber das ist dann nur noch ein offizieller quasi Volkstrauertag, aber von Familien. Das 100 Jahre sind 100 Jahre. Das sind vier Generationen. Oder?
Sterblichen Überreste nach Australien oder nach Neuseeland zurückzubringen, ist nach wie vor keine Option.
Das ist, denke ich, gar keine Option nach Neuseeland. Nein, es gibt keine Repatriierung. Würde jetzt auch gar keinen Sinn machen, denke ich. Aber ich denke nicht mal, dass die Frage mal gestellt wird. denn Repatriierung macht vor allem Sinn, wenn es darum geht, um Verwandten.
Ja, damit die Gräber dort sind.
Ja, aber das macht gar keinen Sinn. 100 Jahre.
Ja, dann glaube ich, kommen wir zum Schluss. Ich bin Ihnen aber sehr, sehr dankbar, auch noch einmal in Korrektur der ersten Frage da betont zu haben, dass es eben nicht nur um die Rechte von Toten, sondern eigentlich um die Rechte von Lebenden, in dem Fall der Familienangehörigen geht und wir eigentlich auf diesen beiden Ebenen mehr die Konkurrenz sehen sollten oder die Überlagerung von Rechtsansprüchen zwischen zwei ganz verschiedenen Gruppen mit ihren jeweiligen Interessen. Und damit haben wir dann auch die Brücke zu den Menschenrechten durchaus vielfältiger, als wir vielleicht zu Beginn der Diskussion noch gedacht haben. Frau Professor Weiß, wir danken Ihnen, dass Sie gekommen sind, dass Sie uns so geduldig auch noch Rede und Antwort gestanden sind. Ihnen allen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Kommen. Sie dürfen davon ausgehen, dass es heute in einem Jahr oder um diese Zeit herum wieder eine Gerald-Sturz-Vorlesung zur Geschichte der Demokratie, der Menschenrechte und der Demokratie geben wird.
Ich bedanke mich sehr für diese Einladung.